RD. Kurzer Check. Welches Handy hast du?
iPhone.
Meistgenutzte App?
Instagram wahrscheinlich. Bei dir?
Ich glaube WhatsApp. Hast du eine Lieblingssuchmaschine?
Oh Gott, Lieblings... ich wünschte eher, es wäre anders, aber ja, Google.
Merkt ihr selbst, ne? Oder alles amerikanische Unternehmen. Im Privaten, bei der Arbeit, überall Microsoft, Apple, alles Tech-Giganten aus den USA.
Und wir stellen auch fest, europäische Tech-Firmen oder gar deutsche finden sich da super selten.
Moment, denn krass ist, dass die ohne unsere Erfindung aus Deutschland gar nicht so fett im Geschäft wären. Sogar Elon Musk gibt zu, der Typ aus Deutschland hat alles erfunden. Jürgen Schmidhuber heißt er und Musk hat auf X geschrieben, Schmidhuber invented everything. Die KI-Welt nennt den Deutschen den Vater der künstlichen Intelligenz.
Und wir werden euch noch andere Beispiele dafür nennen, wo Deutschland überall geilen Scheiß erfunden hat. Bloß müssen wir auch ehrlich sagen, wir erfinden den geilen Scheiß zwar, aber Kohle machen dann andere damit. Niklas Vogt arbeitet beim Deutschen Startup-Verband, der findet dafür etwas galantere Worte als ich.
Wir haben eine Weltklasse-Forschung, wir haben eine gute Industrie mit einem guten Know-how, wir haben eine gute Infrastruktur, wir haben Talente, aber wir heben dieses Potenzial noch nicht, damit Weltklasse Made in Germany auch in Zukunft möglich ist.
Dafür gibt es sogar einen Namen, das europäische Paradox. Europäische Forscher erfinden immer wieder was Neues, bringen bahnbrechende Ergebnisse hervor, aber wir ziehen da nichts raus, denn wirtschaftlich verwertet wird's woanders.
Wie kann das sein? Woran liegt das? Dieser Frage gehen wir in dieser Folge nach.
Und wir verraten euch, wie Deutschland das jetzt ändern will. Mit einem tollen Wort. Wir haben nämlich jetzt, Achtung, eine Bundesagentur für Sprunginnovation. Hört sich crazy an, könnte aber einen echten Schubs geben. Und wie da genau wer geschubst werden soll, verraten wir euch.
Eins ist klar, bei uns müssen dringend Dinge angeschubst werden, denn der Big Tech-Zug fährt schon längst und irgendwie müssen wir noch aufspringen. Wir wollen ja nicht alles in den USA überlassen.
Nee, also gucken wir uns an, was haben die im Moment, was wir noch nicht haben? Wir packen es an, Big Tech made in Germany oder Europe.
Das alles in einer neuen Folge Plus Minus Podcast mit Anna Planken und David Alf. Die wertvollsten Unternehmen der Welt kommen praktisch alle aus den USA. Microsoft, Apple, der Chiphersteller Nvidia, die Google-Mutter Alphabet, Amazon, Meta. Dazwischen höchstens mal irgendeine saudi-arabische Ölfirma.
Nur eine deutsche Firma schafft es überhaupt in die Top 50 der wertvollsten Unternehmen der Welt. SAP. Und das, obwohl es doch bei uns überall Top-Unis gibt.
Und Deutschland ist ja immerhin auch auf Platz 3 der größten Volkswirtschaften der Welt. Und trotzdem sind wir verglichen mit den USA irgendwie gar nicht so big in den Zukunftstechnologien.
Wenn man auf das Top-Ranking guckt, stimmt das. Aber guckt man rein und dahinter, machen wir später auch noch, dann ändert sich das Bild. Bleiben wir erstmal bei den großen Firmen. Warum sind die so groß? Was hat die denn groß gemacht? Starten wir mal am Anfang.
Und am Anfang fangen alle erstmal klein an, gehen Schritt für Schritt. Es fängt an mit einer Idee und wenn es gut läuft, dann wächst die Firma. Oft erstmal zu Hause im eigenen Land, irgendwann vielleicht weltweit. Natürlich ist das jetzt so ein bisschen vereinfacht, das wissen wir. Aber stellen wir uns einfach vor, wir erfinden, sagen wir mal, keine Ahnung, eine App.
Wir beide.
Ja, die für uns super nervige Termine wegorganisiert.
Yeah, ich würde sie sofort kaufen. Willst du im Monat dafür haben? So, super Idee.
Am Anfang findet Anna Planken das super, da finden das noch 3-4 andere Leute super. Irgendwann sind wir dann auch in Deutschland richtig erfolgreich. Aber um so richtig big zu werden, reicht das nicht. Da müssen wir schon eher in Richtung Europa denken, weil der Markt dann einfach größer wird. Und wenn wir schon investieren, wollen wir auch möglichst viele Kunden haben.
Wir sind als Deutschland zwar eine riesige Wirtschaftsmacht, aber eben doch überhaupt kein Vergleich zu den USA und China. Da sind wir doch ein bisschen klein als Markt. Allein von der Zahl der Einwohner China. Ja, sowieso riesig, jenseits der Milliarde. Die USA mit mehr als 340 Millionen Einwohnern und Deutschland dann mit rund 85 Millionen. In der EU leben immerhin rund 450 Millionen Menschen.
Warum rechnen wir jetzt hier die Einwohnerzahlen auf? Ganz einfach. Um Geld zu verdienen, braucht man auch einen Markt. Und mal grob gesagt, wenn wir mal alle Einwohnerinnen und Einwohner Europas zusammenzählen, kommen wir markttechnisch auf Augenhöhe mit den USA.
Und damit sind wir dann bei Problem Nummer 1. Wenn man in Deutschland groß wird, dann hat man eben nur diese 85 Millionen potenziellen Kunden oder Auftraggeber. Startet man wie Amazon in den USA, dann ist man gleich mit 340 Millionen potenzieller Kunden fett im Geschäft drin. Dann ist man eben auch ganz schnell reif für die ganze Welt.
Ist der nächste Step in Richtung ganze Welt, in unserem Fall dann aber die EU, wird das Problem noch krasser. Die EU ist nämlich nicht einfach ein Land oder ein Markt wie die USA, in dem man erstmal in Ruhe wachsen kann. 27 Mitgliedstaaten hat die EU. Bedeutet 27 Kulturen, 27 mal teilweise sehr unterschiedliche Gesetze, 27 mal Bürokratie und 24 Amtssprachen. Um ansatzweise so einen Absatzmarkt wie amerikanische Produkte zu bekommen, müssen wir hier einfach viel mehr tun.
Ja klar, es bestehen natürlich auch die USA aus 50 Bundesstaaten mit eigenen Regeln und Gesetzen. Aber da läuft vieles ähnlich. Und die Tatsache, dass man eben nur eine einzige Sprache spricht, macht es kleinen Firmen viel einfacher, da zu wachsen. Das ist ein Nachteil für uns. Aber es gibt noch mehr Unterschiede. Und das geht schon beim Startkapital los.
Denn klar, um gründen zu können, brauche ich erstmal Geld. Und auch da macht es Europa den aufstrebenden Startups nicht leicht. Da haben wir nämlich wieder 27 verschiedene Kapitalmärkte, die auf 27 unterschiedliche Arten und Weisen reguliert werden. Das gibt es so in den USA nicht und in China auch nicht. Und Banken helfen da den Firmen normalerweise auch nicht weiter.
Ja, wenn wir jetzt unser Startup für nervige Termine wegorganisieren gründen würden, dann bräuchten wir als erstes Geld, und zwar das Geld, was man Risikokapital nennt, weil ja nicht klar ist, ob aus unserer sensationellen Idee überhaupt mal was wird, ob wir damit jemals Geld verdienen können.
Risikokapital gibt's normalerweise nicht von Banken, die wollen ja meistens Sicherheiten und so, sondern das machen Spezialfirmen oder reiche Privatleute oder Fonds, in der Hoffnung, dass sich das dann für sie auszahlt, wenn das Startup läuft und vielleicht der nächste große Tech-Riese wird.
Aber jetzt sitzen wir hier mit unserer coolen Termin-Weg-Organisier-Firma in Deutschland und wir finden keinen, der uns hier in Deutschland Risikokapital geben will. Warum denn eigentlich nicht? Ist bei uns ein wirklich schwieriges Thema, beklagt Niklas Vogt vom Start-up-Verband.
Wir haben einfach nicht so große Fonds in Deutschland, aber auch in Europa. Also das ist ein gesamteuropäisches Problem. Wir vom Start-up-Verband fordern, dass wir mehr Geld für Wagniskapitalfinanzierung vor allem von den institutionellen Anlegern haben. Da gibt es sehr viel Geld bei den Versicherungen, bei den Pensionsfonds. Da wird aber noch zu viel in Immobilien und in andere Anlageklassen angelegt.
Und jetzt kommen echt schmerzhafte Zahlen. In den USA sind letztes Jahr, also 2023, 234 Milliarden Euro an Risikokapital aufgenommen worden. In ganz Europa waren es zur gleichen Zeit nur 23 Milliarden, also ziemlich genau 10-mal weniger als in den USA.
Aber warum ist denn das in den USA viel einfacher? In den USA ist es anscheinend verankerter, dass man auch mal scheitern kann und dann einfach fürs nächste Mal lernt. Das ist so eine kulturelle Geschichte. Deshalb gibt's dort auch mehr Risikokapital. Von reichen Leuten zum Beispiel oder von Firmen und Fonds, die darauf spezialisiert sind. Oft gibt's dann Anteile am Start-up. Und wenn das dann durch die Decke geht, machen die Risikokapitalgeber Gewinn, wenn sie ihre Anteile wieder verkaufen.
Ein ganz interessantes Beispiel für einen Risikokapitalgeber gibt's in Kanada. Dort ist das ganz ähnlich wie in den USA. Schauen wir deshalb mal nach Ontario, das ist eine Provinz in Kanada. Dort gibt es einen Fonds, der die Pensionsgelder für die Lehrer anlegt. Das passiert überwiegend in sicheren Aktien oder auch in Infrastrukturprojekten. Aber ein Teil geht auch als Risikokapital an Startups. Zum Beispiel haben die auch in eine deutsche Idee investiert. DeepL, das ist eine Übersetzungsmaschine aus Köln.
Jetzt überleg mal, ein Pensionsfonds bei uns hier in Deutschland für Lehrer. Das wäre bei uns das Konservativste, was ich mir vorstellen kann.
Deine Eltern waren doch Lehrer.
Ja, deshalb sage ich das.
Wie würden die reagieren, wenn die hören, dass ihre Pensionsgelder jetzt in unser verrücktes Termin-Startup fließen?
Ja, ich mag es mir nicht vorstellen. Das klingt verrückt. Liegt aber eben daran, dass wir sind. Deutschland eben. Und beim Geld, da haben wir so unsere Ängste.
Eigentlich gibt es eine teutonische Furcht vor solchen Finanzierungsvehikeln.
Das sagt Thomas Sattelberger dazu. Der ist laut seiner E-Mail-Signatur Angel-Investor, Beirat, MINT-Aktivist. Er war in verschiedenen DAX-Unternehmen in Verantwortung, Telekom, Lufthansa und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministerium. Und nicht nur das, er macht sich viele Gedanken um die Zukunft der Wirtschaft. Aus seiner Sicht ist sowas wie in Ontario hier bei uns unvorstellbar.
Die Pensionskassen, die Allianz, wie auch immer, die unterliegen natürlich extrem strengen Risikobestimmungen. Diese zu lockern, ist eine politische Aufgabe. Und selbst da, wo Lockerungen passieren, stellt man dann fest, dass so diese Kapitalsammelstellen risikoavers weiterhin investieren. Das heißt, die haben selber eine solche Anti-Risikokultur schon entwickelt, dass sie die Freiheitsspielräume nur bedingt nützen.
Kulturell ist das in den USA und auch in Kanada irgendwie anders verankert, dass selbst solche Fonds, die Pensionen verwalten, einen Teil in Start-ups investieren. Bei uns wird eher auf Sicherheit gesetzt und die gesetzlichen Bedingungen sind da offenbar nicht wirklich förderlich, dass mehr Venture Capital entsteht. Die seien in den USA tatsächlich besser, sagt Thomas Sattelberger. Und dann ist es sogar völlig verrückt, so seine Beobachtung, dass sogar reiche Familien aus Deutschland manchmal eher in den USA in Startups investieren als bei uns, weil dort die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass auch was aus dem Geld wird. So ist seine Beobachtung.
Das erklärt natürlich alles, warum viel weniger Risikokapital im Markt ist. Kultur und auch die politischen Rahmenbedingungen, die nicht optimal sind. Aber Marktforscher sagen, dass sich das seit einigen Jahren zumindest langsam wandelt. Es geht auch bei uns in Deutschland und Europa immer mehr Risikogeld in den Markt. Aber im Vergleich zu den USA ist es halt immer noch echt wenig.
Das war jetzt die finanzielle Seite. Aber wir sind bei unseren Recherchen noch auf einen anderen Punkt gestoßen, der erklärt, warum wir nicht so richtig gut sind, wenn es darum geht, aus kleinen Klitschen fette Tech-Giganten entstehen zu lassen. Es ist die Frage, wie haben sich kleine Unternehmen überhaupt gegründet? Wie haben sich die Leute zusammengetan, die dann Big Business miteinander machen?
Wo wurde Facebook gegründet? An der Harvard University. Die Microsoft-Gründer Bill Gates und Paul Allen haben sich wo kennengelernt? Auf einer Privatschule in Seattle. Larry Page und Sergey Brin haben die Idee für Google an der Stanford University entwickelt. Was fällt auf? Alles amerikanische Universitäten oder Schulen. Das scheinen also total gute Netzwerke zu sein, um mit den richtigen Leuten zusammenzukommen.
Genau, und das passiert nicht zufällig. Es gehört zum Selbstverständnis und zum Konzept der Unis, dass da genetzwerkt wird. Auf allen Ebenen. Es gibt zum Beispiel seit vielen Jahren sogenannte Technology Transfer Offices. Die kümmern sich darum, dass die Ideen der Studentinnen und Studenten auch gut vermarktet werden.
Und die machen das auch nicht einfach so zum Spaß, sondern weil sie daran verdienen. Die Unis in den USA sind nämlich oft in privater Hand und die sind darauf angewiesen, dass sie so zu Geld kommen. Hier in Europa sind ja die großen Unis in der Regel staatlich und werden mit Steuergeld bezahlt.
Für die Unis in den USA ist das also ein ziemlich gutes Geschäft und deshalb wird das auch gefördert. Und die Zahlen sind ziemlich deutlich dazu. 2021 sind in den USA 1.121 Firmen aus Universitäten heraus entstanden. In der ganzen EU etwas mehr als die Hälfte davon.
Also, die Unis in den USA sind viel mehr darauf aus, dass neben der Forschung auch wirtschaftlich Verwertbares rauskommt, dass Geld verdient wird, weil alle was davon haben. In Deutschland ist das weniger üblich, da geht es bislang hauptsächlich um die klassischen zwei Säulen, Forschung und Lehre. Wirtschaftliche Verwertung steht jetzt nicht im Vordergrund. Zeigt sich auch daran, dass es hierzulande total unüblich ist, aus der Wissenschaft heraus in die Selbstständigkeit zu wechseln. Der Startup-Verband sagt, nur einer von 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern macht das.
Und damit kommen wir dann zu einem anderen Punkt. Der regt viele Leute sogar richtig auf. Leute, die genau in diesem Bereich zwischen Forschung und Wirtschaft arbeiten. So wie Thomas Sattelberger, den wir ja vorhin schon mal gehört haben. Er ärgert sich, dass es an den Unis alles irgendwie nicht so läuft.
Das Thema Unternehmertum, Science Entrepreneurship, dass Menschen nicht nur daran denken, dass sie abhängig Beschäftigte werden. Wir denken ja in der Beschäftigung uralt, aber so, dass sich digitalisierende Nationen, dass die Millionen an digitalen, gut bezahlten, hochqualifizierten Freelancerinnen und Freelancern haben, an das denken wir gar nicht. Dieser Geist, der muss wieder rein in die Hochschulen.
Was Thomas Sattelberger damit meint, amerikanische Hochschulen legen viel mehr Wert darauf, dass auch bei Nicht-BWL-Studenten das Grundverständnis vermittelt wird, wie so ein Unternehmen funktioniert. Dass man nicht einfach nur studiert, um irgendwo arbeiten zu können, sondern potenziell auch selbst was auf die Beine stellen kann.
Wir wissen aus einer britischen Studie, dass die europäischen Gründer häufig Wirtschaftswissenschaftler sind, also BWLer in den USA. Dort sind es die Techies, die Gründer sind. Also wir müssen im Grunde sozusagen da auch ein Mindshift deutlich drehen.
Also mehr Informatiker, Ingenieure auch mal zum Gründen animieren. Das ist eine Aufgabe, denn wir in Deutschland haben da noch ein anderes Problem generell. Das betrifft eben auch Informatiker und Ingenieure. Wir trauen uns nicht so ganz. Thomas Hofmann ist Präsident der Technischen Universität München und er hat dieses Phänomen in einem Pressegespräch mal so erklärt.
Wir probieren es schon gar nicht, weil es könnte schiefgehen. Wir werden immer mit USA verglichen. Und wo ist denn der Hauptunterschied? Der ist nicht in Talenten, dass in Silicon Valley die Leute cleverer sind als bei uns. Das ist so gar nicht der Fall. Aber dieser unternehmerische Mut, das haben die Amerikaner einfach in den Genen. Das muss man bei uns noch lernen. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied.
Und genau diesem Unterschied begegnet die TU München, an der Thomas Hofmann ja arbeitet. Im Umfeld der Uni gibt es nämlich schon seit über 20 Jahren ein Gründerzentrum nach amerikanischem Vorbild. Eine eigene Firma, losgelöst vom wissenschaftlichen Betrieb. Unternehmertum heißt die. Da ging es am Rande auch drum in unserer Folge um den Chipmarkt. Link legen wir euch nochmal in die Shownotes.
Dieses Gründerzentrum hat die BMW-Erbin Susanne Klatten initiiert. Sie hat das Startkapital bereitgestellt. Die Firma generiert ihre Mittel aber selbst durch Ausgründungen, wie genau das so in den USA auch passiert. Und das wirkt. Die Financial Times hat die Firma dieses Jahr zum besten Gründerzentrum Europas gekürt. Der Chef von Unternehmertum sagt, im Schnitt gründen wir doch jede Woche eine Firma aus. Eine davon übrigens Flixbus.
Ja, läuft offenbar in München. Und das hat auch das Bundeswirtschaftsministerium erkannt. Robert Habeck will deshalb weitere Gründerzentren an deutschen Unis fördern. Nach dem Münchner Vorbild.
Problem erkannt, Lösung hoffentlich gefunden. Immerhin. Und auch der Start-up-Verband findet, dass das eine gute Entwicklung ist.
Und genau diese Entwicklung könnte uns in Deutschland auch wirtschaftlich total nach vorne bringen. Wir haben es am Anfang ja schon mal gesagt, wir erfinden hier reihenweise tolle Dinge, aber so richtig was draus machen, vor allem monetär, machen dann die anderen.
Ist gerade bei KI so. Wir haben euch ja am Anfang schon verraten, dass der Vater der künstlichen Intelligenz, vor dem sogar Elon Musk ehrfürchtig niederkniet, aus Deutschland kommt. Jürgen Schmidhuber heißt er. Und nicht nur das. Viele der grundlegenden Algorithmen kommen von Europäern und werden in den USA nur angepasst. Das könnte also ein Bereich sein, wo mal so ein Tech-Gigant bei uns rauskommen könnte, wenn wir in Europa mal in die Pötte kämen.
Und das ist ja auch nicht nur im Bereich KI so. Auch in anderen Bereichen der Grundlagenforschung sind Deutschland und Europa richtig, richtig gut. Nur wenn es darauf ankommt, damit Geld zu machen, dann wird's düster. Da sind wir wieder beim Begriff vom Anfang. Das europäische Paradox. Eines der krassesten Beispiele dafür, die MP3.
Also das Dateiformat, das praktisch den kompletten Musikmarkt revolutioniert hat. Das ist eine deutsche Erfindung. Schon in den 80ern am Fraunhofer-Institut entwickelt, in den 90ern vorgestellt. MP3, die Basis, ohne die lange überhaupt nichts ging. Aber die richtige Kohle haben die verdient, die die Geräte zum Abspielen von MP3 entwickelt haben. Hauptsächlich asiatische Firmen, oder hier.
This amazing little device holds 1000 songs. And it goes right in my pocket.
Natürlich Apple. Steve Jobs hat 2001 den ersten iPod, erinnert ihr euch noch, vorgestellt, auf Basis der deutschen MP3-Technik.
Der MP3-Erfinder, Karl-Heinz Brandenburg übrigens, hat vor ein paar Jahren in einem Interview erzählt, dass er sich ein Haus von den Lizenzgebühren kaufen konnte und eine kleine Firma gründen konnte. Und er schätzt, dass Fraunhofer insgesamt eine halbe bis eine ganze Milliarde mit den Lizenzen eingenommen hat.
Ganz ehrlich, das klingt ja jetzt erstmal gar nicht so wenig, aber das ist eine Technik, die Musikwelt revolutioniert hat, die mit dazu beigetragen hat, dass Apple heute eines der wertvollsten Unternehmen der Welt ist. Fraunhofer selbst hat diese Technik, also den Player, aber nicht hergestellt oder irgendwie vermarktet.
Und auch der eigentliche Erfinder ja nicht. Wir haben es eben schon gehört. Immerhin ein Haus und das Startkapital für eine kleine Firma kam bei rum. ist aber auch gar kein Einzelfall. Für Erfinderinnen und Erfinder ist es nämlich total schwer, die eigenen Ideen mitzunehmen, um eine eigene Firma daraus zu gründen. Warum das so ist, erklärt uns Rafael Laguna de la Vera. Der ist der Chef, Anna, jetzt kommt dein Lieblingswort,
der Bundesagentur für Sprunginnovationen.
Wir machen es leider den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern noch sehr schwer auszugründen. Das liegt zum einen daran, dass wir denen nicht das Unternehmertum und Entrepreneurship im Curriculum beibringen. Und zum zweiten, dass der Transfer des Intellectual Properties, also des entwickelten geistigen Eigentums aus den Universitäten in die Startups sehr schwer gemacht wird.
Heißt also, es gibt zwischen Erfindern und den Unis oft Streit darum, wer die Erfindung zu welchen Konditionen verwenden darf. Also wenn man für eine Uni arbeitet oder für die Fraunhofer Gesellschaft, dann forscht man ja da, für die. Und wenn es gut läuft, erfindet man was, für die. Dementsprechend gehört das Patent auch erstmal der Uni oder dem Institut.
Die haben dem Erfinder ja im Zweifel noch zig Jahre Gehalt gezahlt, zum Teil von Steuergeldern. Und dann ist es auch irgendwie klar, dass sie, wenn es mal gut läuft, die Forscher nicht einfach mit dem Patent so abziehen lassen. Also wird es ein bisschen hakelig, wenn der Erfinder plötzlich sagt, ich gründe jetzt ein Startup und will mein Patent mitnehmen. Dann muss er da irgendwie rankommen. IP Transfer heißt das in der Fachsprache. Es ist unfassbar kompliziert. Es gibt rechtliche Hürden und immer wieder auch Streit zwischen den Gründern und den Unis, weil die dafür gerne Geld hätten.
Und wie immer, wenn es ums Geld geht, man verhandelt, man einigt sich irgendwie. Oder wenn es dumm läuft, zerlegt man sich und keiner hat was davon. Es gibt kein Startup und das Patent gammelt in irgendwelchen Schubladen rum. Oder ähnlich frustrierend, irgendein Dritter macht dann was draus. Passiert immer noch viel zu häufig, sagen Experten.
Aber es soll nicht mehr passieren. Jetzt kommt die Revolution, die alles ändern soll. Die Bundesagentur für Sprunginnovation, deren Chef wir gerade gehört haben. Das ganze Interview verlinken wir euch in den Shownotes.
Diese Agentur ist vom Staat eingerichtet worden, eigentlich eine Behörde, die aber viel agiler, also beweglicher, schneller sein soll, als es Behörden sonst so sind. Und die soll solche potenziellen Mega-Ideen erkennen und fördern. Also dazu beitragen, dass aus guten Erfindungen ein gutes Business wird. Man kann sich dort bewerben und Förderung bekommen. Für die MP3-Erfinder kommt das jetzt ein bisschen spät.
Ja.
Der Zug ist abgefahren, aber in der Zukunft soll das jetzt nicht mehr vorkommen.
Ja, diese Agentur überlegt sich jetzt gerade, wie man das Problem mit den Patenten lösen kann. Ein Vorschlag: Die Gründer könnten ihr Patent aus der Uni rauskaufen, ohne viel rumverhandeln zu müssen. Und sie müssen auch erst dann zahlen, wenn sie genug Gewinn damit machen. Virtuelle Beteiligung heißt das juristisch korrekt. Die Hürden wären also so ein bisschen geringer. Ist auch vielleicht einfacher, dann so ein Risiko einzugehen, denn das hindert viele oft daran, wenn sie erstmal einen dicken Kredit aufnehmen müssen, um ihre eigene Idee rauszukaufen.
Total. Da soll sich also endlich was in die richtige Richtung bewegen. Der Startup-Verband findet es übrigens auch gut.
Die beste Lösung wäre, wenn neben Forschung und Lehre auch der Transfer die dritte Säule an den Universitäten wird. Wenn wir also an jeder Uni ein Bewusstsein dafür haben, wir haben tolle Erfindungen und die in Produkt oder Dienstleistung zu transferieren, ist eine super Sache. Nicht nur für die Forschenden, sondern auch für Unis und letzten Endes für alle in Deutschland.
Also wie bei den amerikanischen Unis, wo das ganz normal dazugehört, dass die Unis sagen, geile Sache, lass mal ein Business draus machen. Aber nochmal zur Bundesagentur für Sprunginnovation. Die kann nämlich noch mehr als schlaue Lösungsvorschläge für rechtliche Probleme machen. Sie soll auch direkt Geld zur Verfügung stellen, wenn gute Ideen da sind.
Wenn es zum Beispiel eine Innovation gibt, die der Privatwirtschaft aber zu heiß ist, ja wer weiß, ob da was draus wird, Risiko zu hoch, dann kann die Agentur einspringen. Sowas gibt's auch in den USA. Da fördert sogar die CIA bestimmte Innovationen direkt. Klar, neue Technologien bieten auch viele Möglichkeiten für Geheimdienste und sie ist Vorbild für die deutsche Agentur für Sprunginnovationen. Auch die NASA zum Beispiel und das US-Verteidigungsministerium, die investieren in den USA ganz ordentlich direkt.
Apropos investieren, wir sprechen bei den USA über Milliardensummen, die da in die Entwicklung fließen. Die Behörde für Sprunginvestitionen hat dafür 160 Millionen Euro. Das klingt vergleichsweise wenig, ist hier aber schon mal ein Anfang. Und die Agentur kann Partner dazu holen, um noch mehr Geld in die Projekte zu kriegen, die sie finanziert. Vor allem auch aus der Privatwirtschaft. Der Chef der Agentur sagt außerdem, wir können das Geld, wenn es gut läuft, verzehnfachen. Aus einem Euro 10 machen. Immerhin.
Ja, ist ein Anfang. Die Hoffnung ist, dass mit guten Projekten auch mehr Geld reinkommt. auch aus anderen Bundesministerien zum Beispiel. Die sollten ja auch ein Interesse dran haben, dass das mit den Innovationen bei uns funktioniert. Und es sind offenbar schon viele vielversprechende Ideen dabei. Eine Alzheimer-Behandlung zum Beispiel oder eine neue, wirkungsvollere Art von Windrädern. Wenn solche Projekte dann Geld abwerfen, haben alle was davon. Die Gründer, der Bund und wir alle damit natürlich auch.
Also, bislang zehren wir in Deutschland total von unseren alten Gründerzeiterfindungen. Banken, Chemie, Autos. Und die in die ganze Welt rein zu vertreiben, können wir auch richtig gut. Wäre halt aber mal an der Zeit, dass was Neues nachkommt.
Und nach allem, was wir jetzt so gehört haben, es sieht ja so ganz schlecht gar nicht aus. Die Basis ist da. Die Ideen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland und Europa zählen immer noch zu den allerbesten der Welt. Es wird viel geforscht und viel erfunden.
Eigentlich fehlt nicht mehr so viel, um mit den USA auf Augenhöhe zu kommen. Mehr Gründergeist, mehr Unterstützung. Forscher brauchen mehr Chancen, ihre Ideen auch zu Geld zu machen. Sie müssen auch besser dafür vorbereitet werden und die politischen Rahmenbedingungen müssen verändert werden.
Dafür gibt's jetzt einige Ansätze. Ob die jetzt funktionieren, das müssen wir dann mal sehen. Aber die gute Nachricht ist ja, es tut sich einiges. Es geht mehr Geld in den Markt, ein paar Unis stellen sich so langsam um und orientieren sich an dem Beispiel aus München.
Und wir haben ja schon ein paar gute Geschichten gehört, die größer werden. DeepL, die Übersetzungsmaschine, oder Flixbus, die mittlerweile auf der ganzen Welt expandieren und in München gefördert wurden. Ich könnte ewig so weitermachen. Die Softwarefirma Celonis, die Digitalbank N26.
Ja, alles noch nicht so fett wie amerikanische Riesenkonzerne und Tech-Giganten. Aber jeder fängt ja mal klein an. Und vielleicht sind es ja die nächsten Big-Tech-Konzerne der Zukunft. Wir sind gespannt.
Ich jedenfalls denke jetzt nochmal aktiv über diese Terminverschieb-App danach.
Oh, bitte. Wir sind beide nicht techie genug, um das richtig erfolgreich zu machen.
Guck, da merkst du wieder, der fehlende Gründergeist, der fehlende Mut. Da musst du dir mal eine Scheibe abschneiden von den Amerikanern. Naja.
Let's make Terminverschiebung great again.
Let's make this Termin over by saying goodbye and
we
so.
We can.
War schön mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören. abonniert bitte diesen Podcast. Wenn er euch gefällt, empfehlt ihn allen Menschen, denen das auch potenziell gefallen
könnte.
Ja, pass
auf, die amerikanische Art wäre ja zu sagen, ja, natürlich gefällt er euch.
Ach so, natürlich.
Das ist ein super geiler Podcast.
Ist korrekt.
Nächste Woche wieder da. Die Erinnerung kommt jetzt.
So sieht's aus. Und wenn ihr uns mit Lob überhäufen wollt, das macht man ja auch in den USA offenbar, ausschließlich, dann macht das doch am liebsten per Mail. plus-podcast@ard.de ist unsere Mailadresse. Bei Spotify zum Beispiel könnt ihr es auch direkt in so einer Kommentarfunktion unter der Folge machen.
What a pleasure.
Ja.
To be here with you.
What a pleasure having Christopher Jenert als Autor dieser Folge.
Und die Redakteurin Sina Rosenkranz. Vielen lieben Dank für deine Arbeit an dieser Folge.
Und den allerliebsten Dank kriegt Jo Baumann von der Technik.
Und ein MP3 gratis.
Hast du einen MP3 gerade gesagt?
Oh Gott, eine
große
MP3.
Diskussion drüber. Es ist ja die MP3 und ich möchte darüber jetzt nicht mehr sprechen.
Aus, vorbei, Schluss.
Ciao. Ach so, da war ja noch was.
Ach komm, was hast du denn noch?
Ich habe noch einen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek, der besten Podcast-Plattform der Welt.
Ja.
WDR5 Politikum.
Politikum ist ein Podcast für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Es bietet Orientierung, Impulse, verschiedene Perspektiven auf Politik, Gesellschaft und...
Ach so, mit Humor. Das war jetzt mein Stichwort, ne? Mit Humor. Dafür bin ich da. Mit Humor, der die Welt erträglicher macht.
Ja, das ist gut.
Den WDR5 Politikum Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und den Link dazu in unseren Shownotes.
Ciao.
Ciao.